Wer ist der beste Eigentümer für das Unternehmen? Vielen Dank an Wiebke Jellinghaus, Vorsitzende des Areneo Mitarbeitendenvereins und Dr. Marco Weinrich, Geschäftsführer der Areneo GmbH, die mit mir über diese Frage und das Modell der Employee-Owned Company sprechen, das sie bei Areneo mit über 380 Mitarbeitenden an 16 Standorten in die Umsetzung gebracht haben. Areneo gehört damit den Mitarbeitenden und ist unverkäuflich. Unsere Themen sind: Was hat Areneo an den traditionellen Unternehmensformen nicht befriedigt? Und welche Rolle spielt die spezielle Situation als IT-Dienstleister dabei? In welchen Phasen lief die Umsetzung und Einführung der Employee-Owned Company und wo stehen sie aktuell? Und es gibt ja eine Reihe von Unternehmeraufgaben. Das wären die Rahmenbedingungen von Zielen und Strategien, die Investitionsentscheidungen oder auch das sich trennen von Geschäftsfeldern. Wer übernimmt bei einer Employee-Owned Company diese Unternehmeraufgaben? Was ändert sich für die Mitarbeitenden durch die Employee-Owned Company? Wie ist das Zusammenspiel mit der kollegialen Organisation? Und in der IT werden ja viele Fachkräfte gesucht und auch häufig nicht gefunden. Wie wirkt die EOC im Recruiting? Und zu guter Letzt, aktuell suchen viele IT-Unternehmer nach Nachfolgern. Es gibt viele M&A-Aktivitäten. Wie schätzen Sie, Wiebke und Marco, die Idee ein, wenn man ein über 25 Jahre etabliertes Unternehmen vielleicht an die Mitarbeitenden übergeben möchte? Ihr seht, heute geht es um sehr viele und sehr spannende Unternehmerfragestellungen. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistungen und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung UBEGA. Wenn euch der Podcast gefällt, gebt uns gerne eine positive Bewertung und teilt die Inhalte. Das hilft uns sehr bei der Sichtbarkeit des Contents und dem Erstellen weiterer spannender Folgen. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Einen wunderschönen guten Abend an Wiebke und Marco. Hallo.
Hallo Olaf.
Hallo Olaf.
Vieles in der IT, wenn nicht alles Wichtige, hat drei Buchstaben. So auch in eurem Unternehmen etwas, was wirklich einzigartig ist und wo ich mich sehr freue, dass ihr mir helfen werdet, das zu verstehen, was ihr dort tut. Und das Ganze hat die drei Buchstaben EOC. Bevor wir darauf kommen, was das ist, warum ihr das tut und wie ihr das tut, bitte stellt euch beide und auch die Areneo den Zuhörenden gerne einmal vor.
Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen, Olaf. Mein Name ist Wiebke Jellinghaus. Ich bin seit etwas über 4 Jahren bei der Areneo, bin Projektmanagerin für ERP-Projekte, bin aber gleichzeitig auch in der Geschäftsleitung und ich bin Vorsitzende des Areneo Mitarbeitendenvereins, der ein ganz wichtiger Teil des EOC-Konstrukts ist. Da kommen wir aber bestimmt gleich noch drauf zu sprechen.
Definitiv. Marco, bitte.
Ja, ich heiße Marco Weinrich, bin 58 Jahre alt. Habe 4 Töchter im Alter zwischen 16 und 29 Jahren, die älteste sogar schon verheiratet seit September diesen Jahres. Ich bin seit über 30 Jahren in der IT-Branche, habe auch Mathematik und Informatik studiert und in Fächern auch promoviert und bekleide in der Areneo die Position des CEOs und CFOs, das heißt bin Mitglied der Geschäftsführung.
Und ich nehme an, dass auch du eine Funktion im Konstrukt EOC hast, über die du...
Ja, die ich gerade genannt habe. Ich bin in der operativen Gesellschaft der Areneo GmbH in der Geschäftsführung als CEO und CFO.
Dieses ja auch spezielle Konstrukt EOC als Unternehmensform oder wenn man den Gedanken entwickelt, etwas anders zu machen, hat das manchmal ja auch das Motiv, mit den vorhandenen Möglichkeiten nicht so zufrieden zu sein, dass man sagt, dann nehmen wir jetzt eine von den ganzen Dingen, die es da gibt und legen jetzt mal los. Insofern Frage 1, warum haben denn die vorhandenen Unternehmensformen euch nicht so sehr überzeugt, dass ihr eine von denen genommen habt, sondern ihr seid in einen Prozess gegangen, für euch eine neue Unternehmensform und ein neues Konstrukt zu entwickeln? Was fehlte denn bei den vorhandenen?
Wilke, soll ich anfangen?
Gerne.
Oder darf ich anfangen?
Ja. Gerne.
Ich habe ja gerade gesagt, ich bin schon lange in der IT-Branche und vielleicht sollten wir kurz erklären, was wir machen. Wir sind ein IT-Dienstleister, das heißt, wir beraten im Wesentlichen Unternehmen, wenn es darum geht, große Softwarepakete, im Wesentlichen ERP-Software, aber auch andere Dinge einzuführen. Und das bedeutet, wir haben als Produktionsfaktoren, als Assets nur Mitarbeitende, nur Menschen. Und auch wir haben vor über 25 Jahren klassisch angefangen, mit einer klassischen Unternehmensorganisation. Wir haben dann aber erlebt, dass es Eigenarten gibt in unserer Branche, bei uns und bei anderen Unternehmen, die dazu führen, dass Mitarbeitende nicht immer ganz zufrieden sind. Dass Mitarbeitende ebenfalls auch mal das Unternehmen verlassen, weil sie sich nicht gut aufgehoben fühlen. Und wir haben als IT-Dienstleister ja grundsätzlich das Problem, wenn unsere Mitarbeitenden gehen, dann können wir die Kunden nicht mehr bedienen. Die sind also langfristig für uns wichtiger, als kurzfristig jetzt einen Kunden zu halten. Und wir haben dann bemerkt, wenn Unternehmen verkauft werden, wenn es einen Geschäftsführungswechsel gibt, wenn die Kultur sich ändert, immer dann kann das dazu führen, dass die Mitarbeitenden sich auf den Weg machen, das Unternehmen zu verlassen. Und da wir uns seit vielen Jahren mit Wettbewerbsvorteilen unserer Strategie beschäftigen, war uns klar, wir müssen irgendwas tun, damit uns das nicht passiert. Dass ein Eigentümerwechsel nicht dazu führen kann, dass die Kultur sich verändert, weil uns jemand übernimmt, weil es einen neuen Gesellschafter gibt, der die Kultur ändern möchte. Und eine Konsequenz ist dann darüber, sich Gedanken zu machen, wie kann man den ausschließen, diesen Eigentümerwechsel? Wer ist denn der beste Eigentümer? Mhm. Und da sind wir relativ schnell auf den Gedanken gekommen, ja, die besten Eigentümer sind eigentlich die Mitarbeitenden, die sollten das höchste Interesse daran haben, das Unternehmen zu erhalten. Insbesondere sollten sie nicht davon profitieren, wenn das Unternehmen verkauft wird oder wenn es Dividenden ausschüttet. Und als wir uns darüber Gedanken gemacht haben und bemerkt haben, das könnte uns helfen, haben wir diese Idee gesponnen, das Unternehmen in die Hände der Mitarbeitenden zu legen. Das ist schon lange her.
Du hast jetzt mehrfach wir gesagt.
Wir?
Wer war denn dieses wir? Also hat es auch auf dem Entscheidungsweg hin zur Employee-Owned-Company einen Einbezug im Vorab sozusagen derer gegeben, um die es ja dann letztendlich geht? Oder wer ist so dieses wir gewesen, die Gruppe der Menschen, die dann gesagt haben, doch, das ist uns der beste Weg?
Ich war auch in einem früheren Unternehmen in der gleichen Position tätig. Wir haben auf der einen Seite selber Unternehmen gekauft und sind auch stark dadurch gewachsen, dass wir ein guter Heimathafen für neue waren. Und als bei uns ein Verkauf anstand, haben wir die Mitarbeitenden gefragt, was wäre denn der beste Heimathafen? Mhm. Und die haben die Idee mitgesponnen und mitgetragen, wir wären der beste Heimathafen. Wir waren zwar schon in vielen Teilen kollegial organisiert, auch in anderen Unternehmen. Das heißt, nicht der Geschäftsführer, die Geschäftsführung alleine entscheidet, sondern die Mitarbeitenden sind an der Entscheidung stark beteiligt. Aber wir waren noch nicht vollumfänglich eine Unternehmung in der kollegialen Organisation und wir mussten noch das Thema Verkauf an fremde Dritte parieren, wollte ich gerade sagen. So ist das entstanden.
Wenn jetzt jemand an der Börse ist, auch wenn das ganz kleinteilig verteilt ist, die Anteile, kommt es ja schon mal vor, dass irgendjemand meint, dann kriegt man so ein Schreiben von seiner Bank, hier ist ein Angebot, du könntest deine X-Aktien für so und so viel Euro, vorausgesetzt du hast mindestens, was weiß ich, nicht 100, dann können wir hier eine Transaktion machen. Rückgeführt dieses Prinzip, dass doch einer allen ein moralisch integres, aber lukratives Angebot macht. Das heißt, sowas, wenn ich dich richtig verstehe, euch richtig verstehe, ist etwas, was ihr auch a priori ausschließen wolltet, etwas ja. in dem Konstrukt.
Wilke, willst du es erklären?
Ja, gerne. Also der Verein wird sozusagen, also es wird ein, wird die Arineo GmbH kaufen und stiften in eine Stiftung. Und die hat zum einen den Zweck, die Arineo langfristig zu halten, aber halt auch dieses Konstrukt der des Verantwortungseigentums ja sozusagen zu verbreiten. Wir wollen das also nicht nur für uns machen, sondern auch gucken, dass andere Unternehmen vielleicht diesem Beispiel folgen und dadurch eine stabile, langfristige Inhaberschaft haben und auch die gleichen Prinzipien sozusagen, wie wir verfolgen können, Mitarbeiter lange zu halten, eine starke Struktur zu haben, die auch Krisen mal standhält und die nicht davon abhängig ist, ob ja, wie so gerade die Stimmung an der Börse ist, sondern die uns einfach einen langfristigen Arbeitgeber gibt sozusagen und auch Einfluss der Mitarbeitenden auf die Inhaberentscheidungen selber. Also das ist eigentlich der Zweck, den wir damit verfolgen. Wir wollen das also nicht nur für uns, sondern auch gerne ja, für andere Unternehmen lukrativ machen und interessant, dieses Konstrukt, das wir da gewählt haben.
Gerade Stiftungsunternehmen, aber ich unterbreche dich, glaube ich, gerade, Olaf.
Nein, bitte.
Ich sag, wir haben ein gutes Beispiel für gute Beispiele für Stiftungsunternehmen in Deutschland, die sehr erfolgreich sind, nicht verkauft werden können, teilweise nicht an der Börse notiert, die sehr dauerhaft ausgelegt, ne, und eher in Dekaden denkenden quartalsbezogen. Und das hat uns auch getragen. Wir wollten unser Unternehmen in ein Stiftungsunternehmen überführen. Also die Arineo wird zukünftig einer Stiftung gehören, ist damit unverkäuflich. Und das führt aber auch dazu, dass die Mitarbeitenden keine Aktien, keine Shares haben. Sie sind mittelbar verantwortlich. Das heißt, das Unternehmen steht in ihrem Verantwortungseigentum nicht direkt auf der Asset-Seite bei Ihnen, also Sie sind nicht am Eigenkapital beteiligt, nee, über den Verein bestimmen Sie letztlich die Organe der Stiftung. Also Sie legen fest, wer aus der Mitarbeiterschaft als Eigentümer, als Gesellschafter handelt. Für die Arineo GmbH, also für mich als Geschäftsführer, bedeutet das nur, ich habe einen anderen Gesellschafter.
Also die Vertreter der Stiftung werden durch die Gemeinschaft definiert und treten dann als Eigentümer gegenüber dir, Marco, oder anderen auch, die in einer exekutiven Verantwortung für die GmbH sind, auf.
Ganz genau. Die Mitarbeitenden haben die Möglichkeit, einzutreten in einen Verein. Das ist freiwillig. Man kann das machen, wenn man Mitarbeiter, Mitarbeiterin ist bei uns und ist dann automatisch Teil der Mitgliederversammlung. Das ist sozusagen das stärkste Organ in dieser ganzen Konstruktion. Mhm. Und die wählt ein Präsidium, das dann auch das Präsidium der Stiftung ist. Und damit ist sozusagen der Einfluss auf die Inhaberschaft, auf die Entscheidungen, die dann getroffen werden.
Wie viele ist da schon zu sehen, wie viele diese Möglichkeit wahrgenommen haben und dem Verein beigetreten sind?
Wir haben jetzt am Anfang sozusagen einen kleinen Start gemacht mit einem Team von 11 Leuten, die den Verein gegründet haben. Es gibt aber auch schon ganz viele andere Träge, die gestellt wurden. Ich glaube, wir sind im Moment so bei 120 Personen, die.
Vielleicht sagt ihr noch kurz, wie groß die Arineo ist. Für diejenigen, die jetzt zuhören, die Menschen, ja, ne, und das nicht wissen,
genau,
das ist,
das
ja
ist
ein kleines Unternehmen, das finde ich ja auch so massiv spannend an dem, was ihr tut, weil sich ja doch aus ein größeres Unternehmen in diese neue Welt begibt.
Bitte. Richtig, genau. Wir sind etwas über 380 Mitarbeitende und die Zahl ist so erstaunlich, oder wir sind da sehr stolz drauf, weil es uns seit 5 Jahren gibt. Also wir haben da ein sehr gutes Wachstum hingelegt und wachsen immer noch sehr stark und ja, freuen uns auch über Werbung.
Gerne in den Shownotes werden alle verfügbaren, mir zur Verfügung gestellten Informationen publiziert werden. Also ein so schnelles Wachstum, also es gibt ja ja Zusammenschlüsse, wenn man so will. Es gibt ja gerade in der Branche der IT-Dienstleister, in der letztlich auch eine Arineo aktiv ist, ja gerade auch Gruppenbildung und so schnelles Wachstum in der Regel anorganisch. Mir fällt, und ich glaube, ich kenne einige, mir fällt kein Unternehmen ein, das auf die Art und Weise, wie ihr es geschafft habt, ein so außerordentlich schnelles Wachstum.
Aber deswegen machen wir das ja auch. Also uns ist klar, wir müssen wachsen und der Markt wächst mindestens 3-5%. Wenn wir Bedeutung gewinnen wollen, müssen wir wachsen. Wir müssen also attraktiv sein. Und uns ist klar, Mitarbeitende kommen nur und bleiben nur, wenn man Top-Arbeitgeber sind. Und dem ordnen wir ja vieles unter. Eigentlich alles. Die Mitarbeiterorientierung steht bei uns an erster Stelle. Also was können wir tun, um nicht zu demotivieren, um die Motivation zu erhalten und gleichzeitig noch als Top-Arbeitgeber zu gelten? Und da haben wir halt ausgeschlossen, wir können nicht verkauft werden. Wir haben eine kollegiale Organisation, die nicht dazu führen kann, dass schlechte Führungskräfte ihre Mitarbeitenden raustreiben. Bei uns sind nicht mal Geschäftsführerführungskräfte, die haben Aufgaben, genauso wie andere auch. Die sind sicherlich in Krisensituationen die erfahrensten und wissen, was man tun muss. Aber wir haben ja in den letzten Jahren immer versucht, das abzustellen, was die Zufriedenheit der Mitarbeitenden untergräbt und nicht dafür sorgt, dass die Motivation erhalten bleibt. Und dazu gehören eben EOC und kollegiale Organisationen. Und dann ist das Wachstum auch nachvollziehbar. Wenn man uns kennengelernt hat, weiß, es gibt einen guten Arbeitgeber und 80% der Kollegen kommen, weil sie irgendjemanden kennen bei uns, dann kommt der Kopf, dann kommen 5, 6, 7 Leute mit dem Kopf, etc.
Kommen wir nochmal, ihr habt die Entscheidung getroffen zur Employer and Company. Heute ist es soweit, wie Wiebke eben beschrieben hat. Jetzt ist dazwischen ja auch ein Weg, glaube ich, für euch und alle, die diesen Weg mitgegangen sind, gewesen. Gibt es, wenn jetzt jemand zuhört und denkt, na das ist ja, ich komme gleich, ich hoffe, ich vergesse das nicht, nochmal drauf, Wiebke, dass du gesagt hast, dass es auch ein Konstrukt für weitere Firmen sein kann. Aber jetzt, wenn jemand überlegt, wir treffen ja auch mal mit meinen 20, 30 Mitarbeitern eine solche Entscheidung, gibt es dann irgendwie Phasen oder auch ihr bei Areneo, ne, von dem Willen zur Ist-Situation war ja auch bei euch ein Weg. Gab es da so klar verständliche Phasen oder hattet ihr eine Planung, wie ihr das machen wollt?
Also ich glaube, ein Punkt, du hattest das schon angesprochen und wir werden auch tatsächlich oder sind auch schon oft angesprochen worden. Wir sprechen auch viel mit Gründern, mit Startups und auch da werden wir oft auf dieses Konstrukt angesprochen. Tatsächlich ist es so, dass es in Deutschland keine, ich sag jetzt mal, vorgefertigte Form dafür gibt, wie man das umsetzen kann. Und daher war das jetzt ein sehr langer Weg, sage ich mal, und auch ein komplizierter Weg, wie wir da hingekommen sind zu diesem Konstrukt. Genau daher auch unsere Idee, vielleicht anderen zu helfen, da schon ein paar Sachen, ein paar Ideen weiterzugeben, weil wir die Idee einfach gut finden und das fördern möchten. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Wir wollen das nicht exklusiv für uns haben. Natürlich wollen wir da beste Arbeitgeber sein, aber wir sind so individuell gemeinsam mit unserer kollegialen Organisation. Das ist ja nochmal ein weiteres Thema. Aber ich glaube, wir stehen einfach für diese Idee EOC und genau. Wie diese, also am meisten hat sozusagen von uns jetzt Marco da sich eingebracht und mit beschäftigt und ist da sozusagen in die Tiefen gestiegen, in die Details. Aber wir haben auch viele Berater gehabt dabei, die uns da unterstützt haben, weil man braucht einfach die Fachleute an der Seite, sonst kommt man da nicht weiter. Ich weiß nicht, Marco, du kannst das vielleicht auch nochmal.
Steuerberater braucht man auf jeden Fall. Ne? Man muss das Ganze mal begleiten lassen. Die ersten Varianten, die wir uns überlegt haben, die hätten dazu führen können, dass die Vereinsmitglieder hohe Steuererforderungen bekommen, ohne dass sie jemals Geld erhalten haben. Da haben wir eine Menge lernen dürfen. Und es ist ja auch nicht so, dass wir das erste Unternehmen sind, das diesen Gedanken folgt, ein Unternehmen mit Verantwortungseigentum der Mitarbeiter zu gründen. Die sind nur alle anders diesem Weg gefolgt. Die haben andere Konstrukte genutzt und die meisten von denen kamen für uns nicht in Frage und manche wollten wir auch nicht.
Startups hatte Wiebke eben gesagt und ich durfte ja auch schon mal zum Thema kollegiale Organisation gerne reinhören, sehr spannend, mit Ralf und Tim auch seitens der Areneo sprechen. Und dort wurde von beiden gesagt, dass auch mit einer kollegialen Organisation und mit dieser, dem Konstrukt, dass das Unternehmen unverkäuflich und der Stiftung gehört, dass es nichts daran ändert, dass eine Areneo GmbH ein wirtschaftliches Erfolgsinteresse hat. Also, ne, das hat man vielleicht, ne, wenn man so etwas hört von euch, heißt das ja trotzdem auf der anderen Seite, dass ihr einen auch Gewinnziele habt, nehme ich jetzt einfach. Ihr habt irgendwie CFO, Marco, hattest du gesagt, sei haben auch wir. Deine Rolle. Das heißt, ihr werdet ja Ergebnisziele haben.
Unbedingt.
Das heißt, das Ergebnis gehört dem Eigentümer / der Stiftung dann letztendlich. Und über die Verwendung der Mittel, für was auch immer, entscheidet dann das Präsidium, wie knickt.
Genau, also ja, das wirklich. ist ein ganz wichtiger Aspekt, aber den du ansprichst, Olaf. Was passiert mit dem Geld sozusagen? Die Besonderheit ist es halt, dass es da keinen Eigentümer gibt, der Geld aus dem Unternehmen zieht, ne? Der irgendwelche Vorgaben macht und dann bestimmte Summen am Ende des Jahres haben möchte, sondern das Geld bleibt sozusagen im Unternehmen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für uns, der uns die Stabilität bringt, weil wir dadurch einfach in Krisenzeiten gerüstet sind. Also, dass es unvorhersehbare Krisen gibt, das haben wir jetzt alle gespürt die letzten Jahre, was alles passiert. Und das ist halt einfach ein Ziel, dass das Geld im Unternehmen bleibt und uns damit krisensicherer macht. Das ist natürlich auch was, was uns total attraktiv macht, weil wir nicht gerade dann sozusagen von der ersten Geschichte wieder umgehauen werden können. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei.
Jetzt Teil des Geldes, auch. Ganz kleiner Teil, wird an die Stiftung ausbezahlt für den Stiftungszweck. Wenn die Areneo zu viel Geld haben sollte, wir hatten das schon einmal, dass wir wirklich sehr viel Geld verdient haben und wir versuchen natürlich profitabler zu sein als unsere Wettbewerber, dann wird das nicht an die Eigentümer ausbezahlt, sondern dann haben wir das pro Kopf ausbezahlt. Das heißt, ein Kopf, ein Anteil und das Geld wurde dann bezahlt. Das ist eher der Gedanke. Also es wird nicht an Eigentümer bezahlt, sondern es wird an die Mitarbeitenden dann ausgeschüttet, wenn man doch zu viel hat. Aber wir nutzen natürlich das Ganze, um Reserven aufzubauen, hat man in diesem Jahr gut gemerkt, kommt man.
Jetzt gibt es ja, sagen wir mal, Dinge, die man gemeinhin Unternehmeraufgaben nennt. Wenn man nochmal auf dieses Zusammenspiel von, es gibt eine Eigentümerstruktur und es gibt ein Unternehmen, das mit einer gewissen Strategie und Zielen ein auch wirtschaftlich erfolgreiches Ergebnis erreichen möchte. Und zu so Unternehmeraufgaben zählt ja vielleicht auch mal ein paar Rahmenbedingungen, auch inhaltliche Rahmenbedingungen. Ja, ihr habt, glaube ich, SAP, ihr habt auch Microsoft, ihr habt ein paar inhaltliche Standbeine und übliche, das könnte man ja sagen, wir machen noch irgendwas ganz Bestimmtes als Schwerpunkt und in anderen Konstrukten kommt ja sowas auch vom Unternehmer, der in diesen Rahmenbedingungen meinetwegen auch sagt, kommt, wir investieren jetzt aber mal 500.000 für was auch immer. Ne, also das kommt dann, also die Mittel werden nicht abgezogen, das, ne, Wiebke, was du eben sagtest. Selbst wenn sie drin bleiben, heißt das ja nicht, dass alle sich einig sind, wie sie denn drin bleiben oder ob sie eine Investition in die Zukunft werden sollen, vielleicht in welchem Thema auch immer. Aber diese unternehmerischen Investitionen oder Ähnliches, wo werden die entschieden? Auch in der Stiftung und in den Gremien oder gibt es da noch andere Wege?
Die Hoheit über die Unternehmensstrategie hat in der Regel die Geschäftsführung. Wenn sie besondere Investitionen vorhat, die über den normalen Betrieb hinausgehen, dann sind das zustimmungsbedürftige Geschäfte, die dem Gesellschafter vorgelegt werden. Das ist bei uns auch so. Mhm. Wenn die Geschäftsführung sich nicht mit der Unternehmensstrategie auseinandersetzt und immer wieder auch schaut, wo müssen wir investieren und wo nicht, dann sollten die Gesellschafter das tunlichst diese Geschäftsführung entlassen. Dann tut sie nämlich ihren Job nicht. Das ist nämlich der ganz wesentliche Job für die Kollegen der Geschäftsführung. Nicht nur das Geschäft betreiben, sondern auch die Zukunft sichern. Das ist bei uns eigentlich überhaupt nicht anders als bei den anderen Unternehmen. Bei uns ist es zukünftig so, dass Gesellschafter und Unternehmensführung getrennt voneinander sind. Aber beide haben ihre Aufgaben. Die einen setzen die Mittel hoffentlich bestens ein, um die Unternehmensstrategie weiter voranzutreiben, wenn sie verändert werden muss und das Mittel bindet in einem höheren Maße als abgestimmt, dann muss das geklärt werden. Also das ist überhaupt kein Problem.
Vielleicht für diejenigen, denen wir jetzt das Thema kollegiale Organisation noch mal einmal schmackhaft machen wollen und das reinhören in die Folgen mit Ralf und Tim. Wie weit, wenn jetzt jemand sagt, okay, das mit Employee-Owned Company finde ich gut, aber ich weiß gar nicht, ob ich den Rest, in Anführungsstrichen, diese zweite Säule auch in der Arena, ob ich das überhaupt auch brauche oder ob meine Gottähnlichkeit da eigentlich ausreicht. Ich weiß da schon alles, was ihr alle braucht. Ne? Mir muss nicht alles gehören, mir reicht's, wenn ich alles bestimmen kann. Wäre das ist nur so halb gut der Weg? Also wenn jetzt einer sagt, EOC ist super, was würdet ihr ihm dann noch mit als Fragestellung zu dem Bereich kollegiale Organisation mit anheimstellen oder als Hinweis geben? Und vielleicht wer von euch auch gerne, für die es nicht gehört haben, kollegiale Organisation überhaupt noch mal vielleicht bitte in 3-4 Sätzen erklären und dann gerne das Zusammenspiel auch mit EOC, wenn es denn eins gibt.
Soll ich mal? Ich antworte mal. genau, was ist das Besondere an der kollegialen Organisation? Wir haben quasi keine Chefs mehr in der Abteilung, in unsere und keine Abteilungen, Teams, klassisch, wie man das kennt. Aber wir haben natürlich weiterhin Führungsaufgaben, die gibt es natürlich im Unternehmen weiter. Die haben wir verteilt auf verschiedene Köpfe. Wir haben die sozusagen unterteilt in verschiedene Bereiche, zum Beispiel Auslastung, Vertragspartnerschaft, Weiterentwicklung. Diese Sachen sind auf verschiedene Köpfe verteilt. Das heißt, ich als Mitarbeiterin habe verschiedene Ansprechpartner für diese bestimmten Führungsaufgaben. Und wir sind sehr stark eigenverantwortlich organisiert in Teams und in Kreisen, in Basisgruppen. Und das Entscheidende ist, dass wir im Prinzip möchten, dass Entscheidungen da getroffen werden, wo die Leute sind, die sie auch treffen können. In einer klassischen hierarchischen Organisation ist es oft, dass eine Entscheidung vielleicht nicht getroffen werden darf oder kann. Die wird nach oben gegeben in der Hierarchie. Und irgendwann kommt sie an der Stufe an, vielleicht in der Geschäftsführung sogar. Und die Geschäftsführung ist aber sehr weit meist von diesen Entscheidungen entfernt.
Kompetenz?
Das Peter-Prinzip. Auch gerne mal nachlesen.
Genau, und das wollen wir vermeiden. Also wir wollen eigentlich, dass die Personen, die wirklich die Entscheidung treffen können, die ganz nah dran sind, wenn es zum Beispiel um Kundenprojekt geht, dann sind das halt die Personen, die auch beim Kunden vor Ort sind oder die fachlich vielleicht die beste Kompetenz haben, die sollen die Entscheidung treffen. Das ist halt auch eins dieser Prinzipien, das wir dabei haben. Und wir sind ungewöhnlich für viele Kollegen, die neu kommen sozusagen. Deswegen haben wir ein sehr ausführliches Onboarding, was auch notwendig ist. Aber es kommen viele Personen auch extra deswegen zu uns, weil sie das spannend finden, weil sie gerne eigenverantwortlich arbeiten und halt auch die Freiheit da genießen wollen. Es gibt halt genauso Pflichten und Rechte wie in jedem anderen Unternehmen. Es ist halt einfach nur anders strukturiert. Es ist sehr stark auch ein Netzwerkgedanke dabei. Also ich finde das eine super Unternehmensorganisation und sie hilft uns auch sehr stark, schnell zu reagieren auf Anforderungen aus dem Markt oder aus Dingen, die von den Kunden kommen, die von unseren Anbietern kommen, von Microsoft oder SAP. Das ermöglicht uns sehr schnell umzubauen intern und Aufgaben sehr gut zu verteilen. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren sehr stark herausgestellt, wie ich finde. Das ist in der Vergangenheit, in den vorherigen Arbeitgebern, die ich hatte, war das, glaube ich, nicht so schnell, wie wir da manchmal reagieren konnten. Man strukturiert nicht schnell eine Abteilung oder ein Team um. Und das ist, glaube ich, auch einer der Riesenvorteile, die wir da haben. Also von Eindrücken von außen, die auf uns zukommen, schnell zu reagieren und eine gute Lösung zu finden.
Marco.
Es ist eine Reaktion auch hier wieder auf Prozesse in unserer Branche, die eigentlich nicht gut funktionieren. In einer klassischen Organisation kann man ganz einfach erklären, wir haben mehrere Standorte. Und so geht es vielen anderen IT-Dienstleistern auch. Da arbeiten die Kollegen gerade vor Corona sehr häufig gemeinsam beim Kunden vor Ort aus vielen unterschiedlichen Standorten. Oftmals hat man in dem Standort seinen Vorgesetzten, der einen selber aber gar nicht beurteilen kann, weil er ihn ja nicht sieht. Man ist ja mal beim Kunden. Die guten Vorgesetzten haben sich abgestimmt mit Kollegen vor Ort im Projekt, die schlechten weniger. Oder aber die Probleme werden, wie Wiebke auch sagte, bis zur Geschäftsführung gegeben. Und unsere erste Frage war früher dann immer, welches Problem ist das? Hört ihr mich noch?
Ja.
Ja.
Ja, ich habe mich irgendwie weggeschaltet. Ah, da seid ihr ja. Jetzt ist wieder weg.
Ja. Ich schneide das gleich raus. Kein Problem. Nee, ein Hinweis nur, falls das nochmal passiert. Durch das Asynchrone, wenn der Rückfluss der Daten in den Browser mal stockt, heißt es nicht, dass die Aufnahme stockt. Solange wir uns noch hören, dass das, was ich jetzt sage, wird alles weggeschnitten. Aber solange wir uns noch gegenseitig hören, wird hinterher auch die Bildaufnahme okay sein, weil nur quasi von deren Server wieder zurück in unseren jeweiligen Browser stockt's da irgendwo. Also, ich gebe dir nochmal das Wort und dann
schließe ich nochmal ab, genau.
Machst du nochmal weiter.
Wie gesagt, ich wollte eigentlich nur darauf eingehen.
Stopp, ich mache eine kurze Pause, damit man da reinschneiden kann und dann gebe ich dir das Wort, Marco.
Okay. Ja.
3, 2, 1. Marco, bitte.
Ja, das ist auch wiederum eine Reaktion auf Prozesse in unserer Branche, die nicht wirklich gut funktionieren. Ich habe das eine Beispiel gerade genannt. Bei Fehlern, die im Projekt aufkommen, hat man auch das Problem, dass in der Regel die Entscheidung nach oben bis zur Geschäftsführung durchgereicht wird. Und wir konnten immer nur die Frage stellen, wie würdet ihr denn entscheiden als Mitarbeitende? Und haben dann so entschieden mit den Mitarbeitenden. Und das kann man so ausschließen. Und dazu kommt auch noch, das ist die dritte Säule, die haben wir bisher gar nicht angesprochen, es gibt bei uns auch keine verlorenen Überstunden. Wir haben ein Arbeitszeitkonto und jede Stunde zählt. Auf der anderen Seite gibt es überhaupt keine Prämien im Unternehmen. Keine Umsatzbeteiligung, keine Vertriebsprämien, keine Prämien für Manager oder Geschäftsführer. Das ist alles komplett nicht mehr vorhanden bei uns und führt dazu, dass alle gemeinsam versuchen, auf die Unternehmensziele hinzuarbeiten und nicht optimale Subzielerreichung für die eigene Prämie zu verfolgen.
Habt ihr mal festgestellt, die Mitarbeitenden, die ihr beide als ja das Wichtigste, was die Arenae heute Morgen, übermorgen trägt und für die ja auch diese ganzen Veränderungen und Innovationen, die ihr macht, da sind. Jetzt gibt's aber in der Außenwelt auch Partner, wie die großen Hersteller beispielsweise, ist natürlich die Kunden, für die ihr als Arenae aktiv seid, die ja auch vielleicht mitbekommen, ach, die machen so ein EOC. Klaus, kannst du mir mal sagen, was das ist, was die davon hier, ne? Weißt du die mit dem SAP? Also habt ihr da, welche Resonanz habt ihr so aus dem Markt, jetzt mal weg von den Menschen, die gerne bei euch anfangen dürfen zu arbeiten?
Ja, also die Resonanz ist manchmal viele Fragezeichen, wie du das schon angedeutet hast. Es ist natürlich nicht sofort verständlich wie andere Inhaberstrukturen oder wie andere Unternehmensorganisationen. Aber wir erzählen das natürlich gerne und erklären das. Letztendlich ist aber das, was zählt, wie wirkt sich das dann auf unsere Partner? Also sowohl auf unsere Kunden als auch auf Microsoft, SAP und arbeiten auch noch mit vielen anderen Partnern zusammen. Die schätzen alle die Langfristigkeit, würde ich sagen. Und wir versuchen immer eine sehr vertrauensvolle Basis aufzubauen und langfristige Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Und das funktioniert sehr gut. Und die schätzen genau das, dass nämlich die Kolleginnen lange da sind. Vor allem den Kunden schätzen das, weil sie nicht immer wieder neu erklären müssen, wie funktionieren unsere Geschäftsprozesse, wer sind die Ansprechpartner und so weiter, sondern wir kommen in ein Projekt, lernen uns kennen. Und dann bleiben die Personen möglichst lange in den Projekten und bei den Kunden. Und das wirkt sich natürlich super positiv aus und die Kunden schätzen das sehr. Und auch bei Microsoft zum Beispiel kann ich aus Erfahrung sagen, dass die sich freuen, uns immer wieder als Ansprechpartner zu haben. Man trifft sich dann immer wieder bei verschiedenen Kunden und kennt sich aber schon, muss nicht wieder neu Vertrauen aufbauen. Und das erleichtert ganz viel bei uns im Geschäft. Aber es macht auch einfach total Spaß, wenn man die Leute länger kennt und eine gute Vertrauensbasis hat.
Mir fällt gerade noch eine Frage ein zu dem, was Marco eben gesagt hat mit, es gibt keine Prämien. Wenn ich manchmal in meiner Rolle als Berater mit Menschen spreche, wo die Zielerreichung nicht geschafft wurde, egal welche jetzt mal, höre ich manchmal, den anderen Teil, da seien Sie unsicher. Wir sanktionieren ja auch nicht, wenn einer was nicht schafft. Also manchmal gibt's dann den Eigeneindruck, naja, die schaffen das nicht, meine Kolleginnen und Kollegen, weil sie genau wissen, sie haben auch nichts zu befürchten. wenn sie es denn nicht schaffen. Also sie denken manchmal noch an die Umkehrseite. Wie kann man jemanden etwas negativ spüren lassen, sozusagen? Und es ist kein Rat, um den es hier geht. Also von mir aus zumindest ist es kein Rat. Wie ist sowas bei euch? Also, ne, weil manchmal lösen sie dieses, es gibt keine Sanktionen sozusagen durch das Nicht-Auszahlen und Nicht-Fließen von Prämien. Gibt es so Fragestellungen bei euch auch? Wie ist der Umgang mit Nichterreichung? An welcher Stelle auch immer?
Wenn jemand sein Festgehalt bekommt, ne? Mhm. Dann erwarten wir dafür gute Arbeit. Und wir erwarten nicht gute Arbeit, ne, wenn er dann noch eine Prämie obendrauf haben will. Das heißt, mit seinem Festgehalt, ne, erwarten wir bei uns, dass er den Anforderungen genügt und für uns gut arbeitet. Und wenn er das nicht tut, dann fragen wir warum. Dann gibt es Menschen, die nicht wollen. Da trennen wir uns ganz schnell. Ne? Dann gibt es Menschen, die vielleicht in dem Arbeitsumfeld nicht arbeiten können. Dann brauchen wir viel länger. Dann gucken wir, ob es andere Anforderungen gibt, die besser geeignet sind, etc. Aber wenn du natürlich als Berater eingestellt bist und letztlich zählt da ja für uns die Auslastung, kannst du bei den Kundenprojekten arbeiten. Wenn du da dauerhaft nicht arbeiten kannst, dann ist die Arenio nicht richtig für dich. Und dann trennen wir uns von Mitarbeitenden. Allerdings, darauf wollte ich hinaus, und die Fluktuationsrate in unserer Branche ist 22%. Das heißt, so alle 4,5 Jahre hat man alle Berater einmal durchgeräuchert und der Kunde kennt keinen mehr, ne, vom Dienstleister. Bei uns ist das anders. Das heißt, Know-how bleibt da. Und es ist auch nicht so, dass wenn unsere in der Leistungserbringung tätigen Berater und Programmierer viel arbeiten, dann fällt das auch nicht weg. Das Gehalt ist auch nicht, die Überstunden sind auch nicht mit dem Gehalt abgegolten. Ganz im Gegenteil. Wenn die ganz viel arbeiten müssen, dann haben die innerhalb von 12 Monaten Zeit, das abzufeiern, oder es wird ausbezahlt. Und das führt schon dazu, dass Leute, die sehr stark überlastet oder belastet sind und viel arbeiten, dann auch 13, 14, 15 Monatsgehälter bekommen. Mhm. Aber das soll halt nicht so sein. Sie sollen, wenn möglich, runterfahren. Das ist aber auch persönlich abhängig. Die jüngeren Kollegen manchmal arbeiten sehr gerne auch mehr und haben dadurch ein höheres Gehalt. Aber das, was sie ausbezahlt bekommen, hängt nicht davon ab, was sie beim Kunden einnehmen, sondern nur, ob sie in Stunden für einen Kunden arbeiten, egal welcher Satz dahinter steht. Der Gedanke, den wir da nämlich verfolgen, ist, nur weil ich zufällig in einem Projekt viel Geld verdienen kann, weil das jemand gut für mich verkauft hat, heißt das nicht, dass ich eine große Umsatzbeteiligung verdient habe. Daneben kann nämlich jemand sein, der rettet uns im Projekt und verdient gar nichts mehr. Der kriegt dann die Umsatzbeteiligung. Das ist jetzt völlig gleich. Es geht um die Stunden, die geleistet haben.
Finde ich gut, wenn das Prinzip was mit Wirksamkeit zu tun hat und weniger externe, auch intern externe Abhängigkeiten als Basis.
Das haben wir schon vor 13, 14 Jahren abgeschafft. Damit haben wir einen Riesenerfolg gehabt. Diese Umsatzbeteiligung ist eine Nasenklinge.
Einmal noch in die Branche geschaut. Habt ihr ja auch schon gesagt, es ist eine Branche, die auch, glaube ich, gerade auch vielleicht auch in eurer Unternehmensgröße und in euren Zielgruppen, auch durch gewisse vielleicht Zusammenschlüsse, das Unternehmen, ne, gemeinsam versuchen, stärker in den auch gehobenen Mittelstand zu kommen, am Markt agieren. Und es mag ja viele, ich glaube, jedes Jahr haben ganz, ganz viele, liest man das 25-jährige Firmenjubiläum, das 30. Das heißt, wir haben viele dort noch in der Unternehmerschaft, die sich überlegen, was passiert. Ich werde es nur noch begrenzt lange sowohl operativ machen und auch als Unternehmer. Und deswegen finden ja auch gerade etliche M&A-Prozesse statt. Könnte jetzt, wenn ich jetzt jemand wäre, der es glücklicherweise geschafft hätte, mit 30, 40 Mitarbeitenden jetzt ein erfolgreiches IT-Unternehmen zu haben, könnte ich das auch dem Konstrukt der Arineo andienen?
Ja, das ist die einfachste Möglichkeit, aus deinem Unternehmen Employee-Owned Company zu machen.
Das dachte ich mir,
aber ich muss es mal fragen.
Also es ist auch schon vorgekommen.
Nein, ist noch nicht vorgekommen. Wir waren schon in Gesprächen, aber das ist nichts, was wir ablehnen würden, ganz im Gegenteil.
Na, also bevor ich das jetzt innerhalb meines, da frage ich Wiebke gleich nochmal, die hatte nämlich was gesagt mit, dass ihr auch anderen vielleicht zur Seite steht. Da wollte ich ja nochmal drauf zurückkommen. Aber wenn ich jetzt meine 30 Mitarbeitenden habe, könnte ich ja etwas machen, dass das gleiche Unternehmen wie vorher diesen 30 oder gehört oder einem ja, einem Gremium aus diesen 30 gebildet. Oder ich gebe das Ganze in ein schon bestehendes Employer-Owned Company-Konstrukt. Ne? Und ihr wärt sozusagen auch für diesen zweiten Weg offen. Wiebke, hattest du das am Anfang so gemeint, dass ihr neben diesem ihr seid offen, dass ihr euch dadurch vergrößert, auch andere, die das für sich machen wollen, im Zweifel dabei begleiten würdet?
Ja, klar. Also das, genau, hast du richtig verstanden. Wir würden, wir sind halt von diesem, von dieser Idee des Verantwortungseigentums überzeugt und denken, dass das was ist, was ja mehr Unternehmen nutzen sollten. Wie du schon gesagt hast, kommt man vielleicht als Inhaber an einen Punkt, wo man vielleicht Nachfolger sucht und sein Unternehmen in gute Hände geben will und findet vielleicht nicht die passende eine Person, aber vielleicht ist es ja die Belegschaft, die genau die richtigen sind, die das Unternehmen übernehmen könnten. Da gibt's bestimmt viele, viele Beispiele und Ideen, wo man das nutzen könnte. Und deswegen sind wir da gerne bereit, auch zu unterstützen. Und wie gesagt, es gibt Gründer, die sich sehr dafür interessieren, weil sie zum Beispiel von vornherein ja sehr stark darüber nachdenken, wie finden sie neue Mitarbeitende, wie können sie halten. Also ich glaube, da verändert sich ganz viel auch in den Köpfen der Unternehmer und auch junger Unternehmer vor allen Dingen. Aber ich glaube, dass das eigentlich für jede Generation von Unternehmern eine Idee ist, wenn ich mein Unternehmen abgeben will, umbauen oder wie auch immer auf andere Füße stellen will, dass so ein Verantwortungseigentum ja eine gute Möglichkeit wäre. Es gibt schon, Marco hat es schon gesagt, es gibt viele andere Beispiele, die das schon machen. Immer ein bisschen anders, aber wir sind da auch gerne zu bereit, da zu unterstützen und ja, unser Wissen zu teilen.
Nochmal eine neue, so viele Fragen, zwei, drei kriege ich bitte noch unter bei euch.
Gerne.
In der IT gibt es ja manchmal hybride Szenarien, die A und B gleichzeitig sind. Wenn sich jetzt jemand sagt, na ja, ich gebe schon was ab, aber nicht alles. Ich konstruiere das fiktiv. Also geht es auch zu sagen, naja, ich gebe 49% hier an alle anderen. Ich bin dann in so einer Art Quasi-Demokratie. Ich kann noch alles entscheiden, aber pro forma habe ich was abgegeben. Also gibt's ein Macht, weiß nicht, könnte sich ja jemand fragen, dass er trotzdem sich selbst doch nicht in die Gleichheit mit allen anderen begeben möchte und so ein bisschen primus inter pares bleiben möchte, aber trotzdem das die Menschen im Unternehmen beteiligen. Gibt's da was Hybrides oder bin ich hier so theoretisch unterwegs, dass ihr sagt, totaler
Quark?
Es gibt
Unternehmen, die genau so beginnen. Die 49% abgeben an die Mitarbeitenden und dann schauen, da gibt's auch große Unternehmen aus München, die machen das so. Die haben das nicht mit einer Stiftung gemacht, sondern mit einer Genossenschaft. Und die restlichen 51%, die folgen später.
Genau. Ach, guck an.
Man muss auch sein Unternehmen überhaupt nicht verschenken. Man kann das auch Stück für Stück verkaufen dann. Sicherlich werden sich die Mitarbeitenden nicht die höchsten Preise leisten können. Die müssen das ja Banken finanzieren in der Regel. Da muss ja jemand dahinterstehen, der sagt, der macht das. Oder aber die Altgesellschafter, die verkaufen es und geben sofort für den Preis wieder ein Darlehen. Dann fließt gar kein Geld. Das kann man alles machen.
Das ist gut, dass du das sagst, weil das wird jemand, der jetzt 25 Jahre lang ein IT-Unternehmen aufgebaut hat, das Lebenswerk, ne, bei aller wirklich maximaler Wertschätzung.
Meist das Geld im Unternehmen.
Wird er auch einen finanziellen Rückfluss, in welchem Modell auch immer, ja, aber der wird es ja nicht verschenken wollen nach 25 Jahren.
Nein, ne? Nein,
auch wenn er zu Arineo kommt und sagt, Mensch, kann ich das hier in das Konstrukt einführen, wird es ja Gespräch über einen Kaufpreis. Oder über ein Modell, sagen wir mal, ein Kaufmodell geben. Ne?
Er wird sicherlich nicht den höchsten Kaufpreis bei uns bekommen. Er wird einen angemessenen bekommen. Und er kann davon ausgehen, dass sein Unternehmen erhalten bleibt. Wenn er den höchsten Kaufpreis bekommen möchte, kann er davon ausgehen, dass von seinem Unternehmen in 2 bis 3 Jahren wenig übrig ist.
Das hängt von der Laufzeit des Fonds ab. Aber das ist ein anderes, Thema. Dann habe ich noch eine Frage. Vielen Dank auf jeden Fall jetzt schon mal. Ich habe, obwohl ich mich vorbereitend auch über euch und das, was ihr im Bereich EOC macht, gelesen habe, behaupte ich jetzt, und ich hoffe, ihr lasst das im Raum stehen, dass ich das halbwegs verstanden habe und mehr gelernt habe durch unser Gespräch, als ich vorher lesen konnte. Eine Frage noch in die Zukunft geblickt. Auch wenn das vielleicht noch, also auch gerade die Instanzierung mit der Stiftung und Ähnlichem noch gar nicht so lange wirkend ist bei Arineo, habt ihr da schon das The Next Big Thing für Arineo? Habt ihr die nächste Revolution der Unternehmensorganisation, auch wenn ihr sie nicht verratet, ist sie schon da in euren Köpfen?
Bei mir, wenn ich offen bin, nicht. Wir reagieren immer auf Dinge, die nicht gut funktionieren. Und wir haben das meiste eigentlich jetzt abgestellt. Jetzt müssen wir erstmal wieder lernen und Fehler machen mit der Organisation, in der wir uns jetzt begeben. Und wenn dann was nicht funktioniert, dann wird es das nächste Big Thing geben.
Und wie groß es ist, hängt dann von der Schwere des Fehlers ab.
Es hängt von, klar. Wir merken ja jetzt schon die kleinen Fehler, die wir eingebaut haben, die berichtigen wir jetzt gerade. Ne?
Genau, aber wir haben ein stabiles Konstrukt uns konstruiert, sodass wir uns da auch mal einen Fehler erlauben dürfen und davon lernen. Und das ist das Entscheidende, glaube ich. Und da freuen wir uns jetzt drauf, dass da sozusagen die Grundpfeiler gelegt sind und wir damit weiterarbeiten können.
Das vielleicht, wenn ich nehme, wem gehört das Unternehmen und wer entscheidet denn was in der kollegialen Organisation? Ich glaube, wie ihr beide auch schon gesagt habt, gerade in der heutigen Zeit ist sowas wie Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, vielleicht doch wieder in den gewollten Zustand zurückkommen, eine ganz wichtige Facette. Und da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die Dinge, die ihr tut, euch sehr stärken, auch bestmöglichst, so wie ihr es beschrieben habt, gegen auch mal ungeplante Umstände einwirken zu können bei euch. Ich bedanke mich sehr für alle Einblicke, die ihr gegeben habt und wünsche euch, dass nur handelbare Fehler auf euren Tischen landen. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, Olaf, dass wir dabei sein durften.
Ja, vielen Dank.